der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Sören Hage. Ich sag erstmal Moin, Hallo, schön willkommen, herzlich willkommen in der neuen Woche und ich freue mich, dass wir heute über Kunst sprechen können und zwar in einer ganz besonderen Form und in der aktuellen Form, denn der Osnabrücker Künstler Volker Johannes Trieb ist da. Umtriebig ist er, um das mal als Wortspiel zu benutzen, gleich am Anfang. Es gibt unglaublich viele Projekte und es gab schon unglaublich viele Projekte von ihm. Jetzt ein aktuelles, das Projekt Forks. Da laufen gerade seit heute am Montag die Aufbauarbeiten am Osnabrücker Rathaus, an zentralster Stelle hier in der Stadt. Wir werden erfahren, worum es da geht und wir quatschen natürlich auch ein bisschen ansonsten über das, was er so schon gemacht hat und gratulieren an dieser Stelle zum Gewinn des Courage-Preises in Bad Iburg. Insofern herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Volker Johannes Trieb, hallo.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich über mein Forks-Projekt berichten kann.
Das ist das eine und ich habe es gesagt, wir versuchen so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Jetzt fangen wir aber damit vielleicht einfach mal an, weil Sie vorhin schon am Rathaus waren, auf dem Marktplatz unterwegs waren, jetzt hier im Studio. Nachher geht es auch nochmal auf den Marktplatz. Herr Trieb, zum Anfang in ein paar wenigen Worten. Was ist diese Idee dieses ganz aktuellen Forks-Projekts, bevor wir dann über alles mögliche andere auch sprechen?
Ja, ich habe hier in der Region und auch in vielen Ländern, wo der 30-jährige Krieg stattgefunden hat, Mistgabeln eingesammelt. Gebrauchte Mistgabeln, Heugabeln, Mistgabeln, Rübengabeln, Kartoffelgabeln, Grabgabeln. Und insgesamt sind 1648 Mistgabeln und Heugabeln da zusammengekommen. Die wurden weiß angemalt, beziehungsweise auf deren Spitze wurde ein 400-500 Jahre altes Stück Holz geklebt und festgemacht. Die Mistgabel einerseits in der Vergangenheit beziehungsweise während des 30-jährigen Kriegs. Die Katastrophe des 30-jährigen Kriegs waren weniger die Toten auf den Schlachtfeldern. Da wurde mit Söldnern, mit Musketen und Lanzen schon gekämpft. Aber die Söldner haben sich im Grunde ihre Bezahlung, ihr Wohlstand, ihr Essen in der Bevölkerung geholt. Und in großen Teilen der Bevölkerung ist die Bevölkerung über 2/3 reduziert worden durch Hunger, sicherlich auch durch Mord und Tod, Vergewaltigungen, Brandschatzungen und auch die Pferde wurden den Bevölkerungen weggenommen, damit die in den Krieg ziehen konnte, sodass die Bevölkerung wirklich sehr, sehr stark gelitten hat. Und wenn die sich überhaupt gewehrt haben, konnten sie das mit der Mistgabel tun. Und heute die Klimakatastrophe, die von der industriellen Welt ausgelöst wurde, trifft im Grunde die Länder am stärksten, wo die Bevölkerung nach wie vor eigentlich nicht mehr als eine Mistgabel haben. Aber sie können sich noch nicht mal wehren, die können sie in den Himmel schmeißen, es passiert nichts. Und eigentlich müssen wir uns dieser Verantwortung eben stellen. Wir haben es gemacht, beziehungsweise ausgelöst, die Klimakatastrophe, und wundern uns jetzt, dass Flüchtlingsbewegungen sich in Richtung Europa oder andere industrielle Länder auf den Weg machen.
Da erstmal vielen Dank an der Stelle für die Einordnung, weil da vieles zusammenkommt. Sowohl diese Überzeugung, dass es einen Krieg auch gibt, der Zivilisation gegen die Umwelt, gegen den Planeten, andererseits aber auch die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg, den Westfälischen Frieden, den wir in Osnabrück in diesem Jahr begehen. Sie haben es vorhin gesagt, es sind 1648 Mistgabeln und andere Gabeln zusammengekommen, also natürlich passend zum Jahr 1648, also dem Jahr des Friedensschlusses, des Westfälischen Friedens, ne?
Ja, ganz genau. Zukunft braucht Herkunft. Und ich finde es gut, dass wir uns auf den Westfälischen Frieden beziehen. Auch wenn es für die Zukunft natürlich wichtiger ist, dass so ein Projekt eben auch in die Zukunft wirkt und keine Vergangenheitsbewältigung ist.
Ich würde sagen, das ist gut zum Auftakt und wir haben gleich die Chance, über dieses Projekt ein bisschen mehr zu sprechen, natürlich auch darüber zu sprechen, was Sie sonst schon so gemacht haben. Das alles gleich hier im Mittagstalk bei OS Radio.
Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Sören Hage, ich sag nochmal hallo, hallo. Und ich freue mich natürlich, dass Volker Johannes Trieb da ist. Osnabrücker Künstler, hat ja in Osnabrück so 1000 sein Atelier seit vielen, vielen Jahren, macht in der Region viele Projekte, war mit seinen Projekten aber auch schon auf der Welt unterwegs. Dazu kommen wir noch in dieser Stunde, aber wir lassen uns mal ruhig erstmal mit dem ersten Thema bleiben, bei diesem Thema Forks, bei der neuen, ja, man kann ja gar nicht so richtig sagen Ausstellung oder vielleicht doch, Herr Trieb, Sie können mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall das, was da gerade aufgebaut wird am Osnabrücker Rat in dieser Woche. Und am Samstag um 16 Uhr, das können wir vielleicht jetzt schon mal sagen, findet die offizielle Eröffnung statt dieser Installation, von der wir gerade schon mal gehört haben. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter wird sprechen. Es gibt auch eine Einführung sozusagen aus fachlicher Sicht, aber nicht als Künstlerin. Das können wir auch nochmal aufgreifen. Herr Trieb, vielleicht können wir damit mal einsteigen. Also jetzt diese Woche wird aufgebaut und Samstag geht es dann richtig los, ne?
Genau, wir haben heute Morgen die Fundamente gesetzt. Das sind insgesamt 27 Tonnen Beton, die da stehen. Es sind 3 Fundamentblöcke. Es wird ein über 15 Meter hoher Turm entstehen, wo die Mistgabeln so langsam nach oben hinklettern auf der Ecke des Friedenssaales.
Das habe ich mir Gott sei Dank schon mal angucken dürfen, vorher in so einer Illustration. Ich finde, das hat ja auch ästhetisch was, wenngleich es natürlich auch nicht nur schön sein soll, oder?
Ja, also die Mistgabeln, Heugabeln sind eben teilweise über 100 Jahre alt. Ganze Generationen haben teilweise mit diesen Mistgabeln gearbeitet. Wir haben Mistgabeln bekommen, da ist nur noch 5 cm Forke zu sehen. So sind die über die Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, eben abgearbeitet. Und wenn man das mal hochrechnen würde, wie viel menschliche Arbeit in diesen ganzen Forken gespeichert sind, aus denen wir dieses Objekt bauen, diese Installation bauen, es ist bestimmt sehr überwältigend, die menschliche Arbeit. Das ist ja eigentlich auch das, was unsere Alltagskultur, also ich bin ein Freund der Heiligung der Alltagskultur und da gehört eben Arbeit dazu. Und in diesen Mistgabeln ist eben ganz, ganz viel menschliche Arbeit gespeichert.
Wenn wir jetzt mal so kurz überschlagen würden, dann dauert es, glaube ich, einen Moment. Also 1648 mal die Arbeitsstunde, jede Gabel da verrichtet hat. Also es kommt wirklich richtig was zusammen und das dann sehr symbolträchtig am Osnabrücker Rathaus, ich habe es gesagt, 16 Uhr am Samstag die Eröffnung mit Katharina Pötter und einer wissenschaftlichen Begleitung.
Genau, bei meinen Eröffnungen habe ich immer ganz gerne die Sichtweise nicht von der künstlerischen Seite, sondern aus anderen Fachgebieten. Und hier am Samstag wird jetzt Frau Paul Wöstl sprechen. Sie ist Geologin und arbeitet hauptsächlich zum Thema Wasser, Landwirtschaft, Ressourcen. Und das ist eigentlich das Thema, was die Welt bewegt. Der Klimawandel, der, wenn wir so weitermachen, das Leben auf diesem Planeten eben nicht mehr lange so hinnimmt. Die Mistgabel und eben dieses Holz darauf soll eben auch diesen Zwiespalt bzw. diesen Krieg, den die Zivilisation mit der Schöpfung, mit der Natur, mit dem Planeten führt, symbolisieren. Es gibt viele Friedenszeichen. Da geht es oft um den Frieden der Menschheit untereinander. Und der Ukraine-Krieg zeigt uns ja leider Gottes, dass auch dieses Thema wesentlich präsenter ist, als wir es vor Jahren damit gerechnet hätten. Ich habe immer gedacht, die nächsten großen Kriege gehen um Wasser. Und dass nochmal ein Krieg in diesem Bereich der Ukraine um Territorium geht, das hätte ich mir so nicht träumen lassen. Und ich kenne einige Ukrainer, auch die Ukrainer selbst haben eigentlich bis zum letzten Tag nicht damit gerechnet, dass wirklich Russland den Krieg gegen die Ukraine beginnt.
Wir sehen also, dass leider offenbar beide Aspekte nach wie vor wichtig sind. Dieses Perspektivische, was Sie ja schon seit längerem sagen, mit Blick auf Klima und Umwelt und eben auch das Zivilisatorische, die Menschen gegeneinander. Vielleicht noch Als Ergänzung, Frau Professor Dr. Claudia Pall-Wurstel von der Universität Osnabrück ist eben auch renommierte Wissenschaftlerin in diesem Bereich Wasser. Als Geologin ist da weltweit unterwegs. Insofern zeigt das, glaube ich, auch nochmal die Kombination dieser beiden Themen. Und ich denke, darum wird es dann auch am Samstag gehen.
Genau.
Insofern, da kann man sich drauf freuen, ist ja auch alles frei zugänglich auf dem Rathausmarkt, dann gleichzeitig die Veranstaltung und eben zu sehen, was Volker Johannes Trieb da mit seinem Team, da sind ja einige andere Leute natürlich auch mit beteiligt, da kann man, glaube ich, auch nochmal Dankeschön sagen an dieser Stelle, ohne das geht sowas natürlich nicht und insofern alle sind herzlich eingeladen, am Samstag 16 Uhr da vorbeizukommen. Herr Trieb, wir können das versuchen, mal so ein bisschen größer zu denken natürlich gleichzeitig. Sie haben einerseits eben über die Ukraine gesprochen, andererseits gab es unterschiedlichste andere Projekte schon. Ich will mal an eins erinnern, vor wenigen Jahren, das hieß Not Then, Not Now, Not Ever, also nicht dann, nicht jetzt, niemals. Das war ein sehr spannendes Projekt. Jetzt ist dieses Niemals wieder Krieg, worum es da ging, leider überhaupt nicht mehr eingetreten. Natürlich gibt es überall auf der Welt Kriege, aber die Ukraine hat uns da heftig überrascht. Also Sie wurden auch mehr überrascht, als Sie vielleicht dachten, oder?
Ja, dieses Projekt war ein Projekt zu 100 Jahre Erster Weltkrieg. Am 9.11.2018 haben wir diese Ausstellung im Reichstag eröffnet und es ging natürlich um den territorialen Krieg des Ersten Weltkrieges und wir wollten natürlich, dass sowas nie wieder stattfindet und es hat stattgefunden. 2016 hatten wir ein Gespräch mit dem russischen stellvertretenden Kulturminister aus Russland und dem hatte ich dieses Projekt geschildert und dem wurde dann auch, die fand das toll und die Russland macht mit und war alles kein Problem. Und er sagte dann wie beiläufig, aber nur wenn die Ukraine nicht dabei ist.
2018 schon.
2016.
2016 im Vorgespräch.
Im Vorgespräch. 2016 im Vorgespräch. Und für uns war das überhaupt keine Diskussion, aber wir haben seine Herangehensweise damals eher belächelt und als skurril abgetan. Die Dimension, die in seinen Worten steckte, waren uns wirklich nicht so bewusst. Und ich glaube, es ging vielen, auch Politikern, so, dass 2014, als die Krim besetzt wurde, dass man die Dimension, die das Ganze bekommen kann oder die das bekommen hat, haben nicht viele Leute mitgerechnet.
Herr Trieb, wie sind Sie damals dann damit umgegangen, mit diesen Äußerungen? Also 2 Jahre bevor dieses Projekt Not Then, Not Now, Not Ever sozusagen eröffnet wurde und dann ja auch nicht nur in Berlin zu sehen war, im Reichstagsgebäude, sondern auch getourt ist.
Wir haben die Gespräche mit den Russen dann nicht mehr weitergeführt, weil das für uns nicht in Frage kam, die Ukraine auszuschließen. Ja, die Ausstellung ist dann noch weiter. Sie ist dann nach Kalkriese gegangen und sollte eigentlich in New York im UN-Hauptquartier zu sehen gewesen sein.
Bei den Vereinten Nationen.
Bei den Vereinten Nationen. Dieser Termin stand auch, aber durch Corona ist der Termin dann gekippt worden natürlich, weil es keinen Sinn macht. Die Gebäude waren ja alle dicht. Wir waren dann letztes Jahr oder dieses Jahr waren wir dann im Europaparlament in Brüssel mit einem Teil der Ausstellung und nächstes Jahr im April wird die Ausstellung in Rostock in der Kunsthalle zu sehen sein und wir arbeiten an New York noch weiter, dass das eben doch noch passiert, zumal die Ausstellung durch den Ukraine-Krieg leider Gottes eine ganz andere Relevanz und einen anderen Stellenwert bekommen hat, den wir damals ja noch gar nicht so absehen konnten.
Nee, manchmal holt es auch Sie dann offenbar ein, obwohl Sie die Gedanken ja schon vorher hatten und die Realisation auch schon vorher vorangetrieben haben. Ich würde mal kurz einmal auf Englisch zitieren aus dem Begleitband sozusagen dieser Ausstellung, weil ich es beeindruckend finde. Da sind ganz viele spannende Zitate, sehr unterschiedlicher, nicht nur Künstler dabei, aber vor allem Künstler und unter anderem Günter Uecker, natürlich sehr bekannter Mann. Und er sagt zu diesem ganzen Thema auch rund um Krieg und Frieden: Art can't save people, however, the means of art make dialogue possible, which invokes the action that can preserve humankind. Also einfach mal die Verantwortung der Kunst nochmal in den Vordergrund zu stellen und sagen, okay, naja, wir können ja zumindest mal versuchen, dafür zu sorgen, im Dialog zu bleiben und somit im Idealfall die Menschheit zu retten, um es mal ganz pathetisch und groß zu formulieren, wie er es angedacht hat. Merken Sie in solchen Momenten und nicht nur in solchen Momenten, welche Verantwortung Kunst wirklich haben kann?
Ja, also ich glaube nicht, dass ich mir jedes Mal und ständig vormache, was ich damit bewegen könnte. Die Frage ist immer, wenn ich so ein Projekt oder auch andere Projekte vorhabe, was ist die Alternative, wenn ich es nicht mache? Man reflektiert sich natürlich in den Projekten und die Alternative ist, es nicht zu tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass viele Dinge einfach passieren. Wir müssen drüber diskutieren, wir müssen bestimmte Bücher zu schreiben, Fernsehfilme zu sehen. Es müssen sich aber auch sinnliche Bilder in die Köpfe einprägen, die auf eine ganz andere Art und Weise uns dem ganz unterschwellig nochmal näher bringen und eben andere Emotionen bei uns lossetzen, um einfach das Intelligible und das Sensible miteinander zu verbinden.
Lassen uns da gleich nochmal ansetzen. Ich stelle nur eine Frage noch zu diesem Projekt, über das wir eben gesprochen haben, das im Reichstag gestartet ist und bei den Vereinten Nationen sein sollte. Bleiben wir mal dran oder bleiben Sie mal dran, dann klappt das schon. Wir drücken mal die Daumen hier aus Osnabrück. Wie würden Sie mit wenigen Worten zusammenfassen, wie das damals war? Weil man ja von den unterschiedlichen Projekten, wenn man sie so ein bisschen begleitet, auch Parallelen erkennt. Es geht oft um die Arbeit mit Holz als zentrales Material. Jetzt auch wieder bei den Forken, bei dem Projekt Forks, das wir am Anfang als aktuellen Aufhänger hatten. Da ging es auch um Holz, also diesen Stoff. Aber was war sozusagen der künstlerische Ansatz auch nochmal bei diesem Ersten Weltkriegsprojekt?
Genau, wir hatten Zeitzeugen des Ersten Weltkrieges aus Frankreich, Elsass-Hirzbach, nach Osnabrück geholt. Das waren keine Menschen, das waren Eichenstämme oder Eichen, die während des Krieges in umkämpften Gebiet standen und mit Granat- und Munitionssplittern getroffen wurden. Und diese Bäume, 60 Tonnen davon, einen ganzen Waggon, habe ich 2012/13 nach Osnabrück kommen lassen. Der ist hier im Landkreis angekommen. Und davon haben wir quadratische Klötze geschnitten und an 32 Künstler in den 32 kriegsführenden Unterzeichnerstaaten der Versailler Verträge bzw. Pariser Vorortverträge inklusive Ukraine und Russland, die einen Separatfrieden vorher schon geschlossen hatten. Und wir haben Künstler gebeten, daraus ein wie immer geartetes Zeichen oder Objekt zum Thema Krieg und Frieden zu machen. Für Deutschland war das Günter Uecker, dann Kiki Smith für Amerika, Tony Craig für England, Anish Kapoor für Indien. Wir haben wirklich weltweit ganz, ganz prominente Namen gehabt und wir hatten auch sehr schnell die Bereitschaft der Künstler, sich bei diesem Projekt zu beteiligen.
Wir kriegen also einen Einblick natürlich in ihr Schaffen auf diese Art und Weise und ich frage das deshalb, weil ich da auch Parallelen erkenne, eben nicht nur in dem Werkstoff Holz, sondern auch darin, dass sie versuchen irgendwie über den Tellerrand zu gucken, dass sie versuchen zu kooperieren mit anderen und dementsprechend dann auch Aufmerksamkeit für diese Projekte zu erzeugen, die ganz oft nicht eben in Galerien stattfinden, sondern im Wesentlichen im öffentlichen Raum in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ich glaube, so kann man das schon zusammenfassen. Herr Trieb, woher nehmen Sie diese Motivation? Woher kommt der Antrieb? Sie haben vorhin gesagt, naja, nichts tun ist ja irgendwie auch keine Alternative. Ist das die Hauptmotivation?
Nein, also für mich ist die Freiheit des künstlerischen Schaffens wichtig und das kann ich hier in Deutschland leben. In vielen anderen Ländern der Welt ist das eben nicht so möglich, wobei Freiheit natürlich auch nur die Freiheit meint, die nicht über die menschliche Ressource hinausgeht. Ich glaube, wir haben viel mehr Freiheiten. Alles, was uns möglich ist, ist es aber nicht gut, dass wir es tun. Also siehe Flüge, siehe große Autos etc. Die Zivilisation ermöglicht uns ganz, ganz viel Freiheit in Anspruch zu nehmen. Aber damit schaden wir auch. Es gibt für jeden Menschen auf der Welt genug Freiheit. Aber es gibt manche Menschen, die sich für sich mehr Freiheit beanspruchen, als sie anderen zubilligen. Und dadurch kommt eben auch das Ungleichgewicht auf dem Planeten zustande. Und das führt natürlich dann zu dem vorprogrammierten Ärger, den wir gerade am Ausbaden sind.
Und dass manchmal oder immer öfter auch diese Freiheiten eingeschränkt werden auf die unterschiedlichste Art und Weise durch eben kriegerische Auseinandersetzungen, steht ja auf dem anderen Blatt und ist natürlich selbstverständlich, ne?
Ja, ja.
Also das vielleicht noch dazu. Insofern frage ich mich dann auch immer, also klar, der Antrieb kommt immer wieder, ganz unterschiedliche Projekte finden statt. Herr Trieb, worauf sind Sie stolz? Um mal so eine Frage zwischendurch zu stellen. Oder würden Sie sagen, das ist nicht so mein Begriff? Weil wenn man da von außen drauf guckt, auf die Projekte, die realisiert wurden, Sie haben es gesagt, und dann auch an prominenter Stelle ausgestellt wurden im Europäischen Parlament, im Reichstag in Berlin, in unterschiedlichen Häusern, auf unterschiedlichen Plätzen und so weiter.
Also Stolz ist eine Sinnesregung, die mir eigentlich völlig fremd ist. Das einzige Mal, wo ich stolz war, dass ich einen Freund von mir mit seiner Frau verkuppelt habe.
Darauf kann man
Da habe ich, glaube ich, mal kurzzeitig Stolz empfunden, zumindest bei der Hochzeit. Die haben mittlerweile auch zwei Kinder und sind immer noch zusammen.
Das ist schon mal gut zu hören. Ja.
Aber Stolz, ich wundere mich an meiner Gefühlsregung eigentlich oft. Eigentlich habe ich jeden Tag das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, ich fange gerade erst an. Und das ist ein sehr anstrengendes Gefühl, dass im Grunde in künstlerischen Prozessen ist alles immer wieder anders und immer neu. Ich habe früher mal gesagt, als Künstler stolpert man von einer Pubertät in die nächste. Und in der Pubertät ist es auch so, dass mit den Menschen, mit den Gefühlen, dass da was mit einem passiert. Und künstlerische Prozesse lassen sich vielleicht so umschreiben, dass eigentlich ständig wieder was Neues passiert und dass man nicht auf alte Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Das Einzige ist vielleicht, was man so allmählich, was mich manchmal ein bisschen entspannt werden lässt, ja, es ist noch, hat noch immer irgendwie geklappt und ist noch immer irgendwie gut gegangen. Aber trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, ich fange wieder von vorne an.
Heißt das dementsprechend auch, dass Sie sich nicht gerne auf dem ausruhen wollen, was Sie bisher gemacht haben, oder?
Bei jedem großen Projekt sage ich eigentlich meinem Umfeld, die mir helfen bei der Realisation, so, das ist das letzte Mal. Aber was mich da wirklich treibt, kann ich nicht sagen. Ich hätte bestimmt auch ein leichteres Leben, wenn ich manches auslassen würde.
Glauben Sie denn manchmal, um da noch einmal ganz kurz dran zu bleiben, oder fühlen Sie sich dann manchmal auch als, zumindest in Anführungszeichen, als Getriebener? Ich meine, eigentlich haben Sie es selbst in der Hand, aber vielleicht als Getriebener aus sich selbst heraus?
Ja, das Schaffen, die Ideen kommen eigentlich beim Arbeiten. Und wenn ich viel arbeite, entstehen noch mehr Ideen, dann muss man wieder noch mehr arbeiten. Es sind ja jetzt nicht nur die Projekte, die großen Projekte, die dann in der Öffentlichkeit sind, sondern ich arbeite im Atelier auch an kleineren Arbeiten, die ähnliche Inhalte haben, aber sich eben anders vermitteln aus Schrott, Holz, verschiedenen anderen Materialien.
Am Sutthauser Bahnhof in Osnabrück.
Genau.
Also ich frage das nur deswegen, weil das ja vielleicht auch spannend ist, da mal von außen drauf zu gucken. Viele Leute sehen eben ihre großen Projekte und sagen, Mensch, der hat ja wieder was Neues und der hat wieder was Neues. War das nicht kürzlich erst dieses andere Projekt und so weiter? Wer sich so ein bisschen mehr verfolgt, weiß, glaube ich, was ich meine. Und deswegen auch so ein bisschen die Frage. Also dieses Zurücklehnen und zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, das tritt noch nicht ein. Vielleicht kann ich auch sagen, aus der Sicht von vielen, hoffentlich tritt es auch noch nicht ein, ne?
Ja, also ich weiß nicht, was ich mir da selbst wünschen soll oder also als Künstler geht man ja auch nicht in Rente, man stirbt irgendwann. Also ich kenne keinen Künstler, der mit 65 gesagt hätte, so jetzt ist es das gewesen. Ich arbeite auch an Skulpturen oder Wandobjekten, wenn ich keine Wand oder keinen Platz dafür habe, wenn ich denn meine, ich müsste es jetzt gerade tun.
Herr Trieb, das macht mir Spaß, da so ein bisschen mehr.
Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Sören Hage. Ich freue mich, dass ihr alle noch mit dabei seid und dass Volker Johannes Trieb da ist, Osnabrücker Künstler. Vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff. Jetzt haben wir schon über sein aktuellstes Projekt gesprochen, das gerade auf dem Marktplatz aufgebaut wird, am Rathaus. Das Projekt Forks aus Mistgabeln zusammengesetzt. Eine ganz spannende Geschichte. Und wie gesagt, vielleicht als Wiederholung nochmal, wenn ihr jetzt erst dazukommt, am 30. September, also jetzt am Samstag 16 Uhr, dann offizielle Eröffnung, unter anderem mit Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter. Dann könnt ihr euch das auch in voller Schönheit angucken. Und jetzt sprechen wir nochmal über ein anderes Projekt, was auch gerade ziemlich aktuell ist. Herr Trieb, Gedankensperre heißt das. Man könnte auch von Panzersperre sprechen. Was ist das für eine Geschichte gewesen? Das war ja deutlich kleiner, aber deswegen ja nicht weniger wichtig.
Ja, als der Krieg in der Ukraine sich zum 100. Tag wiederholte, habe ich 5 Panzersperren gebaut, teilweise aus Holz, teilweise aus Metall. 3 davon wurden in den Farben der Ukraine angemalt. Eine ist in Grau angemalt, eine ist naturbelassen. Und es gibt noch eine Rakete dazu, und zwar einen Eichenbaumstamm, der oben auf eine echte Raketenspitze hat. Ich habe es aufgebaut zu 100 Tage Ukraine-Krieg. Ich wollte ein Zeichen setzen, dass der Krieg bei uns auch im Alltag stattfindet und angekommen ist, dass wir eben das Leid dieser Menschen nicht verdrängen und nicht vergessen. Dieses Projekt wandert alle 100 Tage. Von daher ist es jetzt schon länger unterwegs, als wir je gedacht haben. Am 17. Oktober ist der 600. Tag des Krieges in der Ukraine. Und es ist leider Gottes auch noch nicht abzusehen, wie lange das Ganze dauern wird. Und jedes Mal, alle 100 Tage, komme ich halt zu diesen Panzersperren, zu diesen Gedankensperren. Und bislang habe ich jedes Mal wieder eine Gänsehaut bekommen, weil wenn man sich vorstellt, wofür diese Panzersperren eigentlich da sind und wo sie jetzt auch wirklich gebraucht werden und wo der Krieg wirklich unmittelbar die Menschen betrifft, das ist noch was anderes, wo wir über 1000 Kilometer entfernt sind.
Für alle, die jetzt nicht so ganz genau wissen, Panzersperre, können Sie da nochmal 2-3 Worte zu sagen?
Ja, das sind so ineinander gestellte Metallobjekte, die verhindern, dass Panzer eben gerade ausfahren können. Die gabeln sich da irgendwie dran auf.
Nur, dass wir das nochmal als Ergänzung sozusagen zu unserer Vorstellung haben und hoffen, das ist ja wirklich nur so ein Projekt, wo man sich wirklich nur wünschen kann, dass es nicht mehr so lange zu sehen ist.
Ja, als Künstler will man natürlich oftmals seine Projekte auch umsetzen, und durch den Ukraine-Krieg ist es öfter schon mal dazu gekommen, dass wir gedacht haben, hoffentlich klappt das nicht. Das erste Mal war am 22. Februar 2022, eine Woche vorher, haben wir uns überlegt, ich hatte von einem Kunstprojekt noch ein rot-weißes Flatterband, was man bei Absperrungen kennt, auf dem stand, und langsam häufen sich auf dem Feld die Toten. Dieses Flatterband haben wir damals machen lassen, 2014, um bei ThyssenKrupp in Essen auf deren Campus ein 20 mal 20 Meter großes Feld für die 20 Millionen Toten des Ersten Weltkrieges abzuflattern. Und ich habe damals schon gesagt, Mensch, bestell da mal ein bisschen mehr von dem Band von mit. Wer weiß, wozu man das nochmal gebrauchen kann. Und wir hatten uns in einem kleinen Freundeskreis verabredet, wenn der Krieg wirklich stattfindet, wenn Putin einmarschiert, dann fahren wir nach Berlin. Die Straße des 17. Juni, unweit des Brandenburger Tors, ist die Gedenkstätte für die sowjetischen Toten. Und an dieser Gedenkstätte hat mich immer schon makaber gestört, die zwei Haubitzen bzw. Panzer, wie man mit todbringendem Gerät Toten gedenken kann, war für mich immer schon befremdend. Und wir sind an diesem Tag wirklich morgens um 5 Uhr dann nach Berlin gefahren und haben mit diesem Flatterband die zwei Haubitzen und die zwei Panzer abgesperrt. Da in diesem Zuge sind dann auch Postkarten entstanden, die man anschließend verschicken konnte. Und wir hatten als Absender den russischen Botschafter angegeben und wir hatten ein Remarque-Zitat in Deutsch und in Russisch. Es sind dann über 30.000, 40.000 Postkarten bei der russischen Botschaft gelandet, von über 60.000, die gedruckt wurden.
Herr Trieb, das ist ja mal ein Beispiel von Ihrer, wenn ich es mal mit meinen eigenen Worten bezeichnen darf, Aktionskunst. Also diese spontanen Geschichten, die Sie immer mal wieder machen. Haben Sie da irgendwas mal gehört von der russischen Botschaft? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Das wäre ja aber eine Überraschung
jetzt
gewesen.
Jetzt kann man natürlich auch fragen, was bringt es, wenn man denen den Briefkasten verstopft? Aber es bringt vielleicht dahingehend, was das natürlich der Postbote es mitkriegt, dass das Personal in der Botschaft das mitkriegt, dass dieses Kuriosum des mit Postkarten zu Geballere eben auch in den Familien der Botschaftsangestellten Thema ist und eben so doch mal nach außen dringt und eben auch die russischen Botschaftsmitglieder ans Denken bringt, genauso wie eine Demonstration, die vor der russischen Botschaft stattfinden kann.
Man muss vielleicht dazu sagen, das ist nicht das erste Mal gewesen, dass Sie nicht schön offiziell angemeldet und so weiter, wie das jetzt hier beispielsweise bei dem Forks-Projekt am Rathaus ist, eine Aktion machen, sondern Sie haben mir vorher auch nochmal verraten, naja, wenn ich das Gefühl habe, das wird vielleicht nicht genehmigt, dann mache ich es einfach. Ist das so die Marschroute? Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ja, also es gibt Projekte, da weiß ich genau, das kann man mir nicht genehmigen. Und dann ist es sinnvoller, meine ich, erst gar nicht zu fragen und um eine Verwaltung auch nicht in Verlegenheit zu bringen, beziehungsweise wenn ich erstmal Nein habe, dann finde ich es auch noch ungehöriger, sich darüber hinwegzusetzen. So sind es Projekte, die eine Ordnungswidrigkeit darstellen und eben dann auch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können oder im Nachhinein sogar noch genehmigt werden.
Haben Sie beides schon erlebt?
Wir haben beides erlebt. Also wir haben diese weiße Wurzel, die auch vorm Rathaus Osnabrück stand. Die haben wir zu 75 Jahre Kriegsende, Zweiter Weltkrieg, unter Corona-Zeiten vors Brandenburger Tor gestellt. Weil ich finde gerade.
Und eben dann vors Osnabrücker Rathaus.
Und dann vors Osnabrücker Rathaus. Zwischendurch noch im Museum, Deutsch-Russischen Museum in Potsdam. Und dann Osnabrücker Rathaus, ja. In Berlin hat mir keine Genehmigung dafür, aber es war auch alles abgesagt, was hätte stattfinden können zu 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Wir hätten ein leeres Brandenburger Tor gehabt. Und diese Wurzel kam ja aus Berlin oder unweit von Berlin, die Seeloer Höhen, wo die letzte große Schlacht zwischen Deutschland und Russland war. Und von daher war es, glaube ich, ein sinnvolles Zeichen, sie an diesem Tag vors Brandenburger Tor zu stellen. Bei dem letzten Projekt mit den Fußbällen.
Ich wollte gerade sagen, da können wir vielleicht kurz kurz auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also zur WM in Katar haben Sie ein Projekt gemacht mit Fußbällen. Das können Sie gerne jetzt ausführen. Ich wollte nur sozusagen zwei einleitende Sätze sagen, aber ich glaube, dann ist das verständlich als Protest gegen die Weltmeisterschaft und gegen die Rahmenbedingungen.
Letztes Jahr war ja die WM in Katar und am 1. April wurde in Katar ausgelost, wer gegen wen spielt. Und wir haben an diesem Tag in Zürich vor die FIFA 6.500 mit Sand gefüllte Fußbälle hingelegt, auf ihnen eine Aufschrift: Weltgewissen, du bist ein Fleck der Schande. Das ist eine Aufschrift von Truis Menger. Truis Menger war Widerstandskämpferin im Dritten Reich, hat gegen die Nazis gekämpft. Von ihr stammt übrigens auch der Titel der Ausstellung Not Then, Not Now, Not Ever. Uns verbindet etwas, sie ist mittlerweile verstorben, ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die mir persönlich sehr, sehr viel gegeben hat, die Kontakte mit ihr. Wir haben vor die FIFA da 6.500 Bälle gekippt. Natürlich kam die Trachtengruppe bzw. die Polizei, die das dann, die FIFA hatte die Polizei dahin bestellt.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Man muss sich das ja praktisch mal vorstellen. 6.500 Fußbälle und Sie fahren dann da zur FIFA-Zentrale und machen das. Das geht ja nicht sozusagen innerhalb von 5 Sekunden.
Nein, wir haben diese Bälle in einer Halle in Gemhütte mit Sand gefüllt. Da hat auch viele Fans vom VfL haben uns da geholfen. Eine Woche lang haben wir da im Sand gesessen und haben die Bälle voll Sand gefüllt. Eine Woche vorher habe ich dann noch einen Lastwagen gefunden, der diese illegale Aktion mitgemacht hat. Wir haben dann hier in Deutschland die Zollpapiere fertig gemacht, wo natürlich nicht drin stand, wo wir damit hinwollen, sondern eine andere Adresse. Wir hatten eine Almwiese angegeben und wollten die Bälle auf eine Almwiese auslegen und Fotos machen. Aber in Zürich ist uns dann der Sprit ausgegangen, sodass wir die FIFA angesteuert haben.
Kann ja als Zwischenstopp mal passieren.
Ganz genau, ganz genau. Und da hatten wir von der Polizei dann eine Spontanbewilligung bekommen, sodass in der Züricher Zeitung dann auch stand, dass diese Aktion von der Polizei genehmigt war.
Also manchmal geht es dann eben doch auf dem
diesem Weg. Also mir ist es nicht wichtig, dass das jetzt eine illegale Aktion ist, aber man muss ja irgendwie gucken, dass man die Idee, die man hat, umgesetzt kriegt. Und manchmal ist es eben einfacher, nicht zu fragen.
Haben Sie, Herr Trieb, da das Gefühl, wir waren vorhin bei dem Thema Stolz, haben gesagt, ist jetzt nicht mein Begriff, ein anderer Begriff wäre, der vielleicht vielen in diesem Moment kommt, ist das Wort Mut. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Mut manchmal auf die Probe gestellt wurde oder ist das auch eine Geschichte, wo Sie sagen, nee, eigentlich auch nicht meins?
Ja, irgendwie, das sind alles Aktionen, die Alternative ist es nicht, sie nicht zu machen. Und ich glaube nicht, dass ich mutiger bin als irgendjemand anderes, glaube ich nicht. Also vielleicht bin ich blauäugig und vielleicht bin ich naiv, das mag alles sein. Aber mutiger als andere bin ich, glaube ich, auch nicht.
Sie machen einfach irgendwie.
Ja.
Und haben die künstlerischen Ideen.
Ja, es sind ja künstlerische Ideen, aber es sind ja viele der Projekte ist vielleicht die politische Ausrichtung noch stärker als die künstlerische Ausrichtung. Die Zeiten sind einfach dafür da. Es müssen Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen, die gegen vieles, was zurzeit passiert, der Klimawandel ist da eigentlich das Schlimmste und der Krieg in der Ukraine zeigt uns ja auch, wie Russland bzw. Putin Lebensmittel als Faustpfand einbringt und das ist übelster Staatsterrorismus. Es verhungern Menschen tausende Kilometer entfernt eines Krieges, die im Grunde für Russland dann Kollateralschäden sind und das ist nicht hinnehmbar. Das ist Staatsterrorismus, wo die Völkergemeinschaft eigentlich noch viel stärker dem entgegentreten muss.
Und wenn wir uns da nochmal kurz drauf einlassen, obwohl wir jetzt über das, was Sie gerade gesagt haben, natürlich auch länger sprechen könnten, weil das einfach nochmal auf den Punkt bringt, wie schwierig und wie skurril und wie dramatisch die Situation natürlich ist, ist nochmal die Frage, wie politisch, wenn man es nochmal größer zieht, ist die Kunst aus Ihrer Sicht eigentlich oder sollte sie sein? Sie können das eine ohne das andere, wenn ich das richtig verstehe, nicht denken, haben ja gerade sogar eben gesagt, dass vielleicht der politische Aspekt in Ihrer Arbeit manchmal stärker ist als der rein künstlerische. Also wie ist die Beziehung zwischen Politik und Kunst?
Ich bin kein Kunstwissenschaftler und ich bin kein Politologe und von daher sollen andere das beurteilen, wie sie das sehen. Ich mache meine Projekte, wie sie mir entsprechen und wie ich sie für richtig halte und auch nicht anders kann. Also jeder Künstler muss da für sich seinen Weg finden und es gibt viele Wege, die man als Künstler gehen kann. Und da ist nicht der eine besser als der andere. Also Arbeiten, die eine sinnliche, also es geht letztlich immer auch um sinnliche Qualitäten, um sinnliche Wahrnehmung und da gibt es unterschiedliche Künstler und es gibt unterschiedliche Menschen, die sich unterschiedlich angesprochen fühlen. Und das zu bewerten oder zu beurteilen, das überlasse ich anderen.
Das kann ich gut verstehen. Ich frage nur noch einmal nach ganz konkret sozusagen auf Sie persönlich, wenn man da dieses ganz starke Gefühl hat, auch aus unserem Gespräch heraus jetzt wieder. Also es ging um den Ersten Weltkrieg, es ging um den 30-jährigen Krieg mit dem Westfälischen Frieden, es ging um die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft mit der politischen Dimension, um den Ukraine-Krieg, um ganz unterschiedliche Geschichten. Also Ihre Projekte ohne die politische Dimension zu denken, ist ja unmöglich.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Also man kann jedes dieser großen Projekte aber auch auf kleine Dinge herunterbrechen. Natürlich sind wir mit unserem kolonialistischen Verhalten, was wir auch heute noch an den Tag legen, alle im Alltag genauso gefordert, eben Dinge möglichst nicht zu tun und eben uns für das richtige Kaufverhalten, das richtige Konsumverhalten zu entscheiden und den Ländern das Leben nicht noch schwerer zu machen. Durch die Globalisierung hat sich natürlich vieles verändert und bei vielen Dingen weiß ich auch keine Antworten und ich weiß auch nicht irgendwas besser. Ich kann letztlich auch nur oftmals Fragen stellen, die sich dann hoffentlich andere Leute beantworten oder Dinge tun, damit man gemeinsam Antworten finden kann. Auch wenn das in Teilbereichen sehr groß gedacht ist, aber jedes große Projekt von mir kann man aufs Kleine rund. Beim Fußball war das, muss ich mir das angucken oder nicht, unterstütze ich da mit das und das Forks-Projekt. Da geht es sicherlich darum, wie wir diesen Planeten weiter bewirtschaften und auch das kann ich über mein persönliches Einkaufs- und Konsumverhandeln mit verändern und steuern.
Zwei ganz kurze Fragen habe ich nur noch. Mit Blick auf die Uhr, weil ich ja in der guten Position bin, dass ich die Fragen hier in der Sendung stellen darf und Sie ausnahmsweise mal weniger Fragen stellen, sondern mehr Antworten glücklicherweise, Herr Trieb. Das ist ganz wunderbar. Was passiert mit diesen Forken, die jetzt in dem Projekt Forks am Rathaus hängen werden, die in dieser Woche aufgebaut werden, dann da eine gewisse Zeit sind? Anschließend sollen sie verkauft werden für ein weiteres Projekt, ne?
Genau, es sind 1648 Mist-, Heu- und Rübengabeln, die wir da haben und wir möchten oder ich möchte gerne, dass diese Gabeln sich im Osnabrücker Raum, wo sie auch herkommen, wieder verteilen und hoffentlich vielleicht auch darüber hinaus. Wir wollen sie für 100 Euro verkaufen. Und mit diesem Projekt möchte ich ein neues Wasserprojekt starten. Das hat die Überschrift Liebe und Dankbarkeit. Aber da sprechen wir dann ein andermal drüber. Wasser ist letztlich die Ressource, die in den nächsten Jahrzehnten wirklich unser Überleben und auch das Miteinander von Völkern ausmachen wird. Und von daher möchte ich versuchen, mit dem Erlös dieser Mistgabeln dann ein weiteres Projekt anzustoßen, was ich versuchen werde, auch wieder weltweit, aber auch sehr, sehr regional zu bespielen.
Wir sehen also das, was wir vorhin gesprochen haben oder besprochen haben. Es gibt irgendwie kein Ende und sie machen immer weiter. Das bestätigt sich in den Planungen für dieses Projekt. Letzte kurze Frage nur noch, Herr Trieb, zum Abschluss. Sie wurden in Bad Iburg mit dem Courage-Preis jetzt ausgezeichnet. Mal eine Anerkennung für das, was Sie tun. Was hat Ihnen das bedeutet?
Also einen Preis anzunehmen, also meine künstlerischen Projekte zu promoten oder darüber zu sprechen, ist das eine. Selbst geehrt zu werden, ist ein seltsames Gefühl. Und ich, wenn sowas an einen herangetragen wird, sagt man natürlich nicht nein. Und natürlich freut man sich auch. Aber es sind Gefühlsregungen, die ich so in meinem Alltagsrepertoire nicht habe und die ich auch nicht für erstrebenswert halte. Im Grunde Courage ist es letztlich, sich vor einen Panzer zu werfen. Courage ist vielleicht, sich auch vor einer pöbelnden Horde Rechter zu werfen, wenn die gerade auf einen Migranten losgehen. All diese Dinge mache ich nicht, hat sich zumindest die Gelegenheit noch nicht ergeben. Und ob ich dann diesen Mut dazu hätte, sei dahingestellt. Alles das, was ich mache, geschieht letztlich in einem geschützten Raum in der Demokratie, in der wir leben. Das Schlimmste sind dann mal Ordnungswidrigkeiten, aber Mut oder Courage lässt sich auf jeden Fall noch steigern. Und wir können im Alltag eigentlich alle nur froh sein, wenn diese Courage uns im Alltag nicht abverlangt wird, sodass wir uns nicht dazu entscheiden müssen, mit unserem eigenen Leben oder mit unserer eigenen Versehrtheit irgendwo entgegenzutreten und das eben nur verbal oder durch Aktionen, durch Kaufverhalten. Ich glaube, wir sind alle gefordert, die Strippen etwas so zu ziehen, dass es diesem Planeten besser geht.
Da kann man nichts mehr hinzufügen, Herr Trieb. Die Stunde neigt sich zum Ende, unser Gespräch auch. Und ich sage, es kann nicht schaden, wenn wir alle so ein bisschen weiter die Courage im Großen und im Kleinen aufrechterhalten und vielleicht noch ein bisschen stärker werden. Ich danke für den Besuch im Mittagstalk und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Das war der Mittagstalk für heute. Ich bin Sören Hage, wünsche eine schöne Woche. Bis dahin und tschüss.